SRF 3.
Ein berechtigtes Anliegen, aber der falsche Weg. Der Bundesrat sagt, wieso er die Konzernverantwortungsinitiative ablehnt. Nach Nazi-Vorfällen bei der deutschen Polizei. Innenminister Horst Seehofer sieht es offenbar nicht ganz so eng und sagt, in seinen Behörden gebe es keine rechtsextremen Strukturen. Und was dürfen die Geheimdienste über ihre Bürger wissen? Der Europäische Gerichtshof hat ein wichtiges Urteil gefällt in Sachen Speicherung von Handy- und Internetdaten. Das ist Info 3, am Mikrofon ist Dominik Rolli. Wenn eine Schweizer Firma im Ausland umweltschädigende Geschäfte betreibt oder Kinderarbeit toleriert, dann soll sie künftig von Schweizer Gerichten dafür belangt werden können. Das ist das Ziel der Konzernverantwortungsinitiative, die am 29. November zur Abstimmung kommt. Der Bundesrat hat heute erklärt, warum er die Initiative ablehnt. Noemi Ackermann hat die Argumente dafür und dagegen.
Der Bundesrat verstehe die Anliegen der Initiative. Man wolle Umwelt- und Menschenrechte auch schützen, so Justizministerin Karin Keller-Sutter. Die Initiative und ihre Massnahmen würden aber zu weit gehen.
Weil sie international nicht abgestimmt sind, benachteiligen sie die Schweizer Unternehmen gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten.
Für die Initianten hingegen ist es wichtig, dass sich die Schweizer Unternehmen überall an Schweizer Recht halten, sagt Mark Herkenrath. Er ist Geschäftsleiter von Allios Süd, der Arbeitsgemeinschaft von 6 Schweizer Hilfswerken.
Es gibt immer wieder Fälle von Konzernen mit Sitz in der Schweiz, die im Ausland, meistens in Entwicklungsländern, Kinderarbeit zulassen, Menschenrechte verletzen, die Umwelt zerstören.
Deshalb sollen Konzerne mit Sitz in der Schweiz für solche Vergehen haftbar gemacht werden. Justizministerin Karin Keller-Sutter hat sich heute für den Gegenvorschlag eingesetzt. Dieser tritt in Kraft, wenn das Volk und oder Stände Nein sagen am 29. November. Dieser sei ein guter Kompromiss.
Der indirekte Gegenvorschlag will die großen Schweizer Unternehmen, das heißt Publikumsgesellschaften und große Finanzinstitute, gesetzlich zu mehr Transparenz verpflichten. Konkret müssten die Unternehmen über die Risiken ihrer ausländischen Geschäftstätigkeit für Mensch und Umwelt und über die dagegen ergriffenen Massnahmen Bericht erstatten.
Für die Initianten reicht der Gegenvorschlag indes nicht. Mark Herkenrath von Allios Süd.
Der Gegenvorschlag ist ein Papiertiger. Er verlangt nur, dass Konzerne Hochglanzbroschüren produzieren, wo sie schreiben, wie sie es mit den Menschenrechten und dem Umweltschutz halten. Das genügt leider überhaupt nicht.
Die Forderungen der Initianten gehen dem Bundesrat jedoch insbesondere im Bereich der Haftungsregelung zu weit. So sagt Justizministerin Karin Keller-Sutter, die Gerichte
müssen dabei nach Schweizer Recht richten. Es wäre nicht nur eine Überforderung des Schweizer Rechtssystems, es wäre auch anmaßend. Sie können sich erinnern, 2017, als der Bundesrat die Botschaft zur KVI verabschiedet hat, hat er darüber gesprochen, dass damit die Souveränität von Staaten verletzt wird.
Das passiere schon jetzt, sagt Initiant Mark Herkenrath.
Es geht bei der Konzernverantwortungsinitiative nicht um Schweizer Recht, sondern um die international anerkannten Menschenrechte und internationale Umweltstandards. Es ist aber völlig normal, dass Schweizer Gerichte zum Beispiel in Korruptionsfällen Sachverhalte im Ausland beurteilen. Das können die Schweizer Gerichte gut, da sind sie geübt drin und man darf ihnen vertrauen.
Der Bundesrat und das Parlament lehnen die Initiative ab. Auch das bürgerliche Lager sagt mehrheitlich Nein. So haben sich die Parteipräsidenten und die Präsidentin von CVP, SVP und FDP gegen die Initiative ausgesprochen. Es gibt aber auch ein bürgerliches Unterstützungskomitee mit Politikerinnen von CVP, GLP, EVP, FDP und SVP. Die SP und die Grünen haben sich bereits während der Sammelphase für die Initiative eingesetzt.
Info 3 Mittag.
Wenn Deutschlands Innenminister Horst Seehofer sagt, Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für Deutschland, dann meint er vor allem gewaltbereite Neonazis, die auch Menschen töten. So wie letzten Februar in Hanau, als ein Neonazi 10 Menschen erschoss. Rechtsextremismus kommt in Deutschland aber manchmal auch in Uniform daher. Erst letzten Monat flogen in Nordrhein-Westfalen 29 Polizeibeamte auf, die in einer Chatgruppe jahrelang übelste Nazi-Propaganda teilten. Wie ernst also ist das Problem mit Rechtsextremen bei den deutschen Sicherheitsbehörden? Damit hat sich der Verfassungsschutz befasst. Heute wurde der Bericht dazu vorgestellt. Bettina Ramseyer in Berlin, was ist da genau rausgekommen? Muss man sich Sorgen machen um die deutsche Polizei?
Nun, wenn man dem Innenminister Horst Seehofer glauben möchte, dann gibt es kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Da gehört ja nicht nur die Polizei dazu, da gehört auch die Bundeswehr dazu, die Zolldirektion und so weiter. Es gäbe nur eine sehr geringe, erwiesene Fallzahl. Die ganz überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden, die stünden fest auf dem Boden des Grundgesetzes. 99%, sagte Innenminister Seehofer. Aber man muss dazu sagen, der Beobachtungszeitraum, das sind ungefähr 3 Jahre bis März diesen Jahres, da sind viele Fälle, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten aufgeflogen sind, noch nicht dabei. Da scheint es eine Zunahme zu geben. Und das Problem, was Seehofer auch zugegeben hat, ist, es gibt einen mangelhaften Austausch innerhalb der Behörden. Also die eine Behörde weiß nicht, was die andere Behörde weiß. Und da sieht der Bundesinnenminister dringenden Handlungsbedarf.
Wie wurden denn diese Fälle genau untersucht?
Es wurde gezählt, wie viele Dienstverfahren wurden eingeleitet. Also nur Fälle, die auch aufgeflogen sind, wurden hier mit berücksichtigt. Es geht hier nicht um eine wissenschaftliche Untersuchung, zum Beispiel zur Einstellung von Polizisten. Es wäre auch schwierig bei alleine über 50.000 Angestellten bei der Bundespolizei. Das ist aber etwas, was Innenminister Horst Seehofer bis heute nicht will.
Seehofer hat nun also gesagt, dass es kein strukturelles Problem sei, dieser Rechtsextremismus bei der deutschen Polizei. Gibt es bereits erste Reaktionen auf diesen Bericht?
Die Pressekonferenz, die läuft ja noch. Auf Twitter gibt es aber bereits eine Diskussion, das ist losgegangen, das ist ja hochpolitisch im Moment, wegen eben dieser Fälle, die in den letzten Wochen und Monaten aufgeflogen sind. Sie hatten Nordrhein-Westfalen angesprochen, ungefähr 30 Polizeimitarbeiter sind da aufgeflogen, die richtig krasse rechtsextreme Inhalte auf Chatgruppen geteilt haben. Es gab andere Fälle, NSU 2.0 ist so ein Stichwort im Bund. Bundesland Hessen. Da ist Zündstoff drin und das wird auf jeden Fall jetzt weiter diskutiert werden und auch sehr kontrovers diskutiert werden, ob da der Bundesinnenminister wirklich genau genug hingesehen hat mit diesem Bericht, der heute veröffentlicht wurde.
Die Diskussion ist das eine, aber passiert da auch etwas? Also was passiert jetzt mit diesen Erkenntnissen aus dem Bericht des Verfassungsschutzes?
Der Innenminister hat Konsequenzen angekündigt, 3 Konsequenzen. Man wolle diese Zahlen, jetzt wurde ja erstmal gezählt, man wolle diese Zahlen, und da geht es übrigens um Hunderte von Fällen, also alleine in der Bundeswehr soll es über 1000 solche Verdachtsfälle gegeben haben in den letzten 3 Jahren. Die sollen jetzt analysiert werden, diese Fälle. Also wie kam es dazu? Wie sind die dann auch aufgeflogen? Gibt es genügend Möglichkeiten für Kolleginnen und Kollegen, solche Fälle zu melden? Es soll auch geprüft werden, wissen die Behörden untereinander genug voneinander? Also gibt es mögliche Verbindungen, die man bisher nicht erkannt hat? Gibt es hier Netzwerke, die man bisher nicht erkennen kann durch die Strukturen, wie sie jetzt existieren? Muss man am bestehenden Recht etwas ändern? Das soll jetzt alles analysiert werden. Und interessant finde ich auch, Herr Seehofer vollzieht einen Perspektivwechsel. Er sagt jetzt nämlich, es brauche eine Untersuchung darüber, wie Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten im Alltag entstehe. Also er macht die Polizistinnen und Polizisten hier nicht zu Tätern, sondern eher zu Opfern von Gewalt. Das findet ebenfalls statt und das hat er heute in den Fokus gerückt. Und er wird sich weiterhin gegen eine Studie zu Rechtsextremismus in der Polizei und den Sicherheitsbehörden.
Informationen direkt aus Berlin von SRF-Korrespondentin Bettina Ramseyer. Vielen Dank. Und jetzt ist Daniel Hubacher hier aus der Nachrichtenredaktion mit einer brandaktuellen Meldung aus der Welt der Physik.
Ja, eben wurde bekannt, wer den diesjährigen Nobelpreis für Physik bekommt. Die hohe Auszeichnung geht an den Engländer Roger Penrose für Entdeckungen im Zusammenhang mit der Bildung von schwarzen Löchern und an den Deutschen Gerhard Genzel und die Amerikanerin Andrea Goetz im Zusammenhang mit Forschungen zur Milchstraße. Im letzten Jahr ging die Hälfte des Physiknobelpreises an die beiden Schweizer, Michel Maillot und Didier Gellot, die den ersten Exoplaneten entdeckt hatten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist.
Info 3 Mittag.
Wie viel Schnüffeln ist erlaubt? Mit dieser Frage hat sich der Europäische Gerichtshof befasst. Er musste beurteilen, ob Geheimdienste wahllos und ohne konkrete Bedrohung Handy- und Internetdaten ihrer Bürgerinnen und Bürger speichern dürfen. Und kam zum Schluss, nein, das geht so nicht. Es sei denn, man braucht die Daten, um schwere Kriminalität zu bekämpfen oder wenn die nationale Sicherheit in Gefahr ist. Aber auch dann dürfen die Daten nur für eine gewisse Zeit gespeichert werden. Ich habe vor der Sendung mit Martin Steiger gesprochen. Er ist Anwalt spezialisiert auf den digitalen Raum. Ich fragte ihn, stärkt dieses Urteil nun in erster Linie den Datenschutz oder die Geheimdienste?
Das Urteil fiel ganz klar im Sinne des Datenschutzes aus, des Schutzes der Menschen in Europa. Der Gerichtshof hat ganz klar gesagt, eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung aller Menschen ohne Vorrat und Verdacht ist grundsätzlich nicht zulässig. Und das hat er schon zum zweiten Mal mindestens gesagt, er hat seine Rechtsprechung bestätigt.
Der Gerichtshof hat ja mit diesem Urteil zu drei Verfahren in Frankreich, Belgien und Großbritannien Stellung genommen. Worum ging es da konkret?
In all diesen Ländern, wie auch sonst fast überall, besteht das große Bedürfnis, die eigene Bevölkerung überwachen zu dürfen. Und da haben sich unter anderem Bürgerrechtler dagegen gewehrt. Und deshalb musste nun der Europäische Gerichtshof spezifisch über die Situation in diesen Ländern entscheiden. Aber ein solches Urteil, das hat immer auch Auswirkungen auf die ganze EU.
Sie haben es angesprochen, dieses Urteil betrifft auch alle anderen EU-Länder. Das gilt in diesem Fall auch für Sie alle.
Das gilt für alle. Das gilt zum Beispiel auch für Deutschland. In Deutschland versucht man seit Jahren doch wieder die Vorratsdatenspeicherung einzuführen, die bereits mal verboten wurde. Und dieses Urteil dürfte in Deutschland als eigentliche Ohrfeige für die Regierung verstanden werden. Denn so wie Deutschland das plant, wie Deutschland das macht, wird es definitiv nicht gehen.
Eine Ohrfeige für die deutsche Regierung. Wie sieht es eigentlich in der Schweiz aus bezüglich Vorratsdatenspeicherung? Wie sieht da die gesetzliche Lage aus?
In der Schweiz haben wir ja eine extensive Vorratsdatenspeicherung. Die wurde vom Bundesgericht auch für zulässig erklärt. Es ist aber eine Beschwerde der digitalen Gesellschaft am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hängig. Und da wird man nun sehen, ob sich der Europäische Gerichtshof in Straßburg am Urteil seiner europäischen Richterkolleginnen und Kollegen orientieren wird.
Aber wenn wir das jetzt vergleichen, dieses Urteil, das gefällt wurde in der EU und die Schweizer Gesetzeslage, darf man in der Schweiz weitergehen als in der EU?
Man darf in der Schweiz weitergehen als in der EU. Die Schweiz ist ja nicht Mitglied der EU. Es gilt aber die Europäische Menschenrechtskonvention. Und wenn man aber trotzdem dieses EU-relevante Urteil zum Maßstab nimmt, dann müsste die Schweiz ihre heutige Vorratsdatenspeicherung unverzüglich erheblich einschränken. Die ginge viel zu weit.
Das sagt Martin Steiger, er ist Anwalt im digitalen Raum. Und jetzt nochmals zu Daniel Hubacher und einem weiteren prominenten Covid-Fall.
Ja, Fußball-Nationalspieler Xherdan Shaqiri ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilt der Schweizer Fußballverband mit. Shaqiri befinde sich nun in Isolation. Das weitere Vorgehen werde nun mit den Gesundheitsbehörden abgeklärt, teilt der Fußballverband mit. Morgen soll die Schweizer Nationalmannschaft in St. Gallen gegen Kroatien spielen. Und noch ein Wort zum Wetter. Heute und morgen ist es wechselhaft, zeitweise regnet es, ab und zu gibt es sonnige Abschnitte, das Ganze bei ziemlich viel Wind und rund 15 Grad.
Info 3, das News-Update zum Mittag. Dominik Brandt, Daniel Hubacher und Dominik Rolli wünschen einen angenehmen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.